Ja, wir kommen zum Endspurt vom Lukas-Evangelium. Und wir werden die nächsten Male uns mit der Passion Christi beschäftigen. Gleichzeitig ist mir das ein Anliegen, dass wir werden versuchen, nach jeder Predigt auch nochmal eine Zeit zu haben, wo wir Gott suchen, wo wir Gott anbeten. Und weil es halt um diese Passion, um die Leidensgeschichte von Jesus geht und das wiedergefunden wird, besonders auch im Abendmahl, was wir heute Abend auch uns anschauen werden, wollen wir bei den nächsten Male jedes Mal auch nach der Predigt gemeinsames Abendmahl haben. Und bin mal gespannt, wie Gott das benutzt. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir in unserer Liebe, unserer Beziehung zu Jesus wachsen können und vorwärts gehen können. Außer nächste Woche wird es ein Special geben, das muss ich sagen. Ja? Nicht, dass ihr sagt, jetzt erzählt er da groß wieder Sachen und eine Woche später wird wieder ganz was anderes gemacht. Also nächste Woche gibt es ein Mission Special. Die Debbie Trotlev wird nämlich hier sein aus Tansania. Und sie wird hier einiges weitergeben. Es geht uns weniger, natürlich auch von Tansania erzählen, aber einfach das, was Gott ihr aufs Herz gibt, auch für uns als Gemeinde. Und Harald Hämmerling wird auch hier sein. Als Gastredner darf man eigentlich gar nicht sagen, gehört ja hier mit ins Haus rein. Und das wird bestimmt eine ganz gute Sache. Also wie gesagt, Passion beginnt heute, geht übernächstes Mal weiter und nächstes Mal ein Special. Einfach mal so als Ankündigung. Bitte lest euren Impuls, da steht das übrigens alles drin, ja. Gut, schlagt mal auf Lukas Kapitel 22. Heute geht es darum, was Jesus getan hat für uns. Und ihr seht das, das Thema heute lautet Gefahren der Religiosität. Wisst ihr was? Ich sage jetzt mal ein Statement, was der ein oder andere vielleicht nicht so verstehen kann. Religiöse Menschen sind in der Regel weiter weg von Gott wie nicht religiöse Menschen. Je mehr mein Glauben eine Art von gelebter Religiosität ist, umso weiter bin ich weg. Das ist eigentlich, wenn man das so hört, ist das ein Widerspruch. Aber den Beweis, den werden wir jetzt uns heute angucken, einfach auch mit Menschen, die Jesus in seiner Leidenszeit begegnen. Und darum heißt dieses Thema heute Gefahr der Religiosität, weil ich persönlich glaube, umso religiöser wir sind, und das werden wir heute auch sehen, was das heißt, was das bedeutet, je religiöser wir sind, umso weniger verstehen wir von dem Erlösungswerk Jesu, was er an uns getan hat. Also ich muss das natürlich auflösen, ja, weil viele Leute denken, ja okay, aber das ist doch, hier geht es doch um Religion. Vielleicht auch, wenn du von außen reingekommen bist, sagst du, ey, ich mache doch hier was Religiöses. Das sind doch alles hier religiöse Menschen. Es gibt einen Unterschied, also was Religiosität ausmacht und was Beziehung zu Gott ausmacht. Wir beginnen mit dem Vers 1. Dort heißt es, es nahte sich aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Diesen Vers habe ich, glaube ich, noch nicht da drauf, also das brauchen wir jetzt noch nicht anzuklicken. Ich muss nämlich mal einen kleinen Exkurs schon wieder am Anfang machen und erklären, was hat es denn mit dem Passa auf sich? Also die Leidensgeschichte beginnt mit dem sogenannten Passa. Was war da nochmal los? Viele wissen das, aber ich möchte es eigentlich nochmal erklären, auch für die Leute, die jetzt nicht so bewandert sind. Also alle, die älter sind als ich oder so alt sind wie ich, die kennen Charlton Heston, ja, die 10 Gebote. Wer hat den schon mal gesehen? Also alles so Ü40 wahrscheinlich, ja. Da haben wir das gesehen, da beginnt im Grunde genommen die 10 Gebote, das beginnt mit dem sogenannten Passa. Und alle, die jünger sind als ich, die kennen Prince of Egypt, ja, von DreamWorks. Wer kennt das? Das sind jetzt U40, ja, so ungefähr. Genau, und da ist auch vom Passa die Rede, was da passiert ist. Ich erzähle es kurz nochmal, damit wir die Verbindung haben, warum diese Jünger hier überhaupt das Passa gefeiert haben. Kurz vor dem Auszug aus Ägypten ließ der Herr Gericht über Ägypten kommen, nachdem die Ägypter Israel 400 Jahre lang versklavt hatten und der Pharao ständig Gottes Gerichtsandrohung widerstanden hatte. Als die Ägypter nach einer ganzen Anzahl von Plagen immer noch nicht bereit waren, die Israeliten gehen zu lassen, kam die letzte Strafe über die Ägypter. Gott kündigte an, dass jeder Erstgeborene in jedem Haus sterben wird. Also schon ziemlich krass. Aber wir müssen die Umstände sehen. Es sei denn, tatsächlich gab es eine Ausnahme, es sei denn, auf jeden Türrahmen eines jeden Hauses, das war die Anweisung Gottes, sollte man Blut streichen. Also hört sich alles ein bisschen komisch an vielleicht für uns, aber die Auflösung werden wir nachher sehen. Sollte man Blut an den Türrahmen streichen, und es heißt, überall, wo dieses Blut am Türrahmen war, da ging der Todesengel vorbei und die Leute, die im Haus drin blieben, blieben unbeschadet und keiner starb in diesem Haus. Dieses Blut stammte von einem einjährigen Unschuldigen, heißt es, sozusagen ein vollkommenes Lamm, also ein fehlerfreies Lamm, was rein war. Dieses Lamm lebte sogar auch noch eine Woche, sollte das mit der Familie zusammen sein, ja, damit da war also eine besondere Nähe da, und dieses Lamm wurde geschlachtet und das Blut des Lammes an die Türrahmen gestrichen. Und dann sagte Gott, dass das Volk Israel jedes Jahr dieses Passa feiern sollte als Erinnerung, dass er sein Volk bewahrt hat, rausgeführt hat, errettet hat. Und gleichzeitig sollte das Passa ein Hinweis sein auf etwas Größeres. So, und jetzt steht im Jesaja Kapitel 53, also ca. 500 Jahre vor dem Kommen Jesu, da heißt es, eine Prophezeiung, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging auf seinen eigenen Weg. Doch, dann heißt es plötzlich, doch ihn, also eine Person, doch ihn ließ der Herr, ließ Gott die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt, er wurde niedergedrückt, er gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so machte er auch den Mund nicht auf. Und ein Vers vorher heißt es, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So, und hier bei diesem Passafest, mit dem wir jetzt heute Morgen einsteigen, kommen beide Termine zusammen. Das Passa aus dem Alten Testament und der, der es einlöst. Ja, das Passa war für die Leute alles. Warum muss dieses kleine, unschuldige Lamm jetzt sterben, damit wir leben können? Unverständlich. Dann kommt der Prophet Jesaja und er sagt, es wird einer kommen, er wird wie ein Lamm, wie dieses Passalamm, wie dieses unschuldige, kleine Lämmlein. Dieser wird sterben, um die Schuld, um unsere Sünde wegzunehmen. Und jetzt kommt Jesus am Passa, kurz vor seiner Passion, und löst das Passa ein. Passa heißt übrigens, aus dem Hebräischen Pesach, heißt vorübergehen. Ja? Das kommt aus diesem Wort, dass dieser Todesengel vorüberging. So. Also es zieht vorüber, die Strafe zieht vorüber. Und das löst sich praktisch auf in Jesus. Für die Juden war das Passafest ein religiöses Fest. Man vermutet, dass hier zur Zeit Jesu etwa 2 Millionen Juden von nah und fern kamen nach Jerusalem, um das Passa zu feiern. Aber wisst ihr was? Es war ein rein religiöses Fest. Es gab bis heute, es gibt ganz genaue Rituale, ganz genaue Dinge, die man erfüllen muss, um dieses Passa zu feiern. Aber es ist ein rein religiöser Akt. Und damals, er war schon so religiös, dass sie so mit dem Passa beschäftigt waren, dass sie sich nicht unrein machen wollten, dass irgendwas dem Passa widerspricht. Und deswegen musste Jesus einen Tag vor dem Passa sterben. Weil sie wollten das Passafest ja nicht verunreinigen. Und hier sehen wir genau das Thema, was ich heute auch anspreche. Religiosität steht Jesus entgegen. Religiosität hat im Grunde genommen nichts mit Jesus gemein. Und wenn ich Religiosität anspreche, dann meine ich alle Religionen. Also ich sage nicht, die christliche Religion ist bevorzugt vor dem Islam oder so. Ja, sondern Religion ist letztendlich nicht der Weg zu Gott. Und das werden wir uns hier anschauen. Der Beweis haben wir zum Beispiel hier im Vers 2. Da heißt es, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Das ist der Punkt 1 jetzt. Ja? Gefahr Nummer 1, Gefahr der Religiosität, Gefahr Nummer 1. Und das ist ja noch krasser, wenn ich sage Gottlosigkeit. Krass, oder? Was heißt denn Gottlosigkeit? Gottlosigkeit heißt, ich bin los von Gott. Ich bin weg von Gott. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Sie fürchteten nicht Gott, sie fürchteten das Volk. Und bei Religiosität steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Religiosität ist etwas, wo Menschen sich etwas aufbauen. Und wenn du auch Gast hier bist, du kommst hier rein, du beobachtest, okay, was muss ich denn jetzt machen, damit ich nicht auffall? Ja? Dir geht es in erster Linie vielleicht darum, okay, wie falle ich am wenigsten auf? Oder wie kann ich hier mitmachen? Es geht nur um Menschen, eine menschliche Geschichte. Genau hier wie bei den Schriftgelehrten. Und sie waren so weit weg von Gott in ihrer Menschenfurcht, dass sie gar nicht merken, dass sie eigentlich Gott hassen, Gott ablehnen. Sie sind nämlich gottlos. Wären sie nah bei Gott gewesen, hätten sie auch erkannt, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Nein, Jesus ist Gott. Sie hassen Jesus. Sie hassen Gott. Ist das nicht krass? Religion hasst Gott. Das ist hier der Beweis. Ich erlebe das auch sehr häufig und habe auch den Eindruck, dass Menschenfurcht uns auch als Christen häufig belastet. Und man muss sich immer fragen, woher kommt das? Woher kommt das, dass wir gerade auch in christlichen Kreisen Angst haben aufzustehen, Angst haben, eine Entscheidung zu treffen? Zum Beispiel, wir machen nach einer Predigt einen Aufruf, nach vorne zu kommen. Und du hast den Eindruck, wow, eigentlich bin ich jetzt gemeint, aber ich kann doch jetzt nicht, was werden die anderen denken? Ja, es passiert plötzlich was, was wir nicht so gewohnt sind. Am liebsten haben wir das so passiv wie möglich. Wir müssen aufpassen, und das ist die eigentlich wie so eine Warnung, die hier steht. Religiosität in sich hat sehr viel mit Menschenfurcht zu tun. Und je mehr wir darin leben, umso weiter sind wir weg von unserem Erlöser. Und ich behaupte mal, je länger wir als Christen unterwegs sind, umso mehr stehen wir in der Gefahr, in Religiosität hineinzukommen. Wir tun nur noch Dinge. Ja? Wir machen nur noch irgendwas, um irgendwie mit dabei zu sein. Deswegen ist es wichtig, das immer wieder in Frage zu stellen. Das ist zum Beispiel auch, wie wichtig ist mir das Erlösungswerk? Wenn ich merke, ja, das kenne ich ja schon alles, Jesus, Erlöser und Jesus, ich liebe dich, Herr. Aber die Frage ist, wie sehr bewegt das mein Herz? Und wenn das mein Herz nicht mehr so bewegt, dann ist es echt Zeit, zurückzukehren, zurückzukommen zu Gott, zu Jesus und sage, ich will wieder zurück zu dieser ersten Liebe, von der ich gekommen bin. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Vielleicht löst sich das dann auch noch ein bisschen besser auf bei dem einen oder anderen. Religiosität, Gefahren der Religiosität, Gefahr Nummer zwei, wenn der Glaube zu einem Mittel zum Zweck wird. Es heißt hier im Vers 3, aber Satan fuhr in Judas, der Ischariot genannt wurde, und aus der Zahl der 12 war. Das wird immer heftiger, oder? Es ist so, noch jemand, der Gott hasst, das ist Satan. Und man fragt sich, was war wohl in Judas gefahren? Klar, der Teufel war in ihn gefahren, ja. Aber was hat ihn dazu bewegt, dass Judas, der 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, der sogar der Finanzmensch war, ja, die Kasse hatte, der unterwegs war, der vieles erlebt hat, was war in ihn gefahren oder warum lässt er sich so vom Teufel gebrauchen? Nun, Judas stand offensichtlich den Zeloten nah. Die Zeloten, das war eine Partisanengruppe oder eine Rebellengruppe, sie wollten die Revolution auslösen. Manche Ausleger sagen, Judas Ischariot heißt, Ischariot, das hat so eine Verwandtschaft mit Dolchträger, ja. Also, das war schon so ein Messerheld, ja. Aber Jesus hat ihn zu sich genommen, in sein Team. Das ist ja wirklich erstaunlich. Aber Judas, so merken wir am Ende, wollte eigentlich diesen ganzen Weg, den er mit Jesus gegangen war, als Mittel zum Zweck. Judas hat es ein Anliegen gehabt, das ist meine Vermutung, wie die Zeloten das allgemein auch denn das Anliegen hatten, sie wollten das Reich Gottes errichten auf der Erde. Und Jesus kam ihnen da sehr, sehr gelegen. Endlich einer, der es wagt, sozusagen gegen die Römer aufzustellen, gegen die ganze Religion aufzutreten. Endlich einer, dem die Massen nachfolgen. Und für Judas war das eine willkommene Möglichkeit. Hier bricht das Reich Gottes an. Nur hat Jesus immer von Frieden geredet und er hat davon geredet, dass man den unteren Weg geht und so weiter und so fort. Meine Vermutung ist, dass Judas Jesus herausfordern wollte. Judas wollte lediglich Jesus herausfordern. So, wenn es ihm jetzt richtig an den Kragen geht, an die Gurgel geht, ja, dann wird er endlich, er hat ja gesagt, ich könnte hier Legionen von Engeln rufen und dann gibt's hier richtig ein Gewitter. So geht Judas hin und verrät Jesus, sagen wir, aber ich denke, er wollte hier so eine Win-Win-Situation haben. Er geht zu den Schriftgelehrten, bekommt sogar noch eine Belohnung, wird im Endeffekt der Wegbereiter für den Messias und irgendwann wird Jesus vielleicht merken, was er an seinem Judas hat. Könnte eine mögliche Antwort sein. Es heißt auf jeden Fall im nächsten Vers, im Vers 4, und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Was er vielleicht nicht mal weiß, dass er tatsächlich in die Geschichte eingehen wird. Nicht als der große Revoluzer, als der vielleicht auch Wegbereiter, sondern er wird eingehen in die Geschichte als Sinnbild für Verrat. Wenn man einen Judas nennt, dann ist es das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann. Nun, Lukas wendet sich nun in den nächsten Versen, wenn ihr die Bibel dabei habt, dem Abendmahl zu. Aber erlaubt mir einfach, dass wir dieses Abendmahl sozusagen als krönten Abschluss heute nehmen und das uns zuletzt anschauen. Wir bleiben einfach mal beim Judas und gucken hier im Vers 21. Da heißt es, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, also sie sitzen bereits am Tisch, sie halten das Abendmahl und Jesus sagt, und siehe, die Hand, die mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar hin, wie es beschlossen ist, wehe aber dem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen. Wer ist es wohl? Ja? Wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde? So, und jetzt schauen wir uns diesen Judas nochmal an. Judas hat alles miterlebt. Er war dabei gewesen. Viel näher, als wir jemals dabei sein können. Er wurde mit ausgesandt. Ja, erinnert ihr euch, als Jesus Vollmacht den Jüngern gegeben hat und hat sie ausgesandt, zwei und zwei zu predigen, Kranke zu heilen. Da sind Tote auferstanden, da sind Wunder passiert. Und Lukas hat das alles, Judas hat das alles miterlebt. Alles miterlebt. Und doch kommt es nachher zu dem Verrat, wo es ziemlich offensichtlich ist, dass er irgendwie zugemacht hat. Judas, der so nah war bei Jesus, so nah dran, war im Grunde genommen religiös. Er ist mitgegangen, aber irgendwo war sein Herz weit weg gewesen. Er hat das alles mitgemacht. Und ich finde es stark, Jesus trägt ihn weiter durch, Jesus sieht die Herzen. Er wusste sogar, dass er ab und zu was aus der Kasse rausgenommen hat. Er kannte all die frommen Sprüche vom Judas, ihr wisst das, ja, wo diese Frau da mal dieses Alabasterfläschchen zerbrochen hat und hat das wertvolle Öl da ausgekippt über die Füße Jesu und er sagt, Mensch, das Geld hätten wir doch lieber den Armen geben müssen. Typisch. Nach außen hin, fromm. Religiös, voll dabei. Aber innerlich weit weg. Warum? Weil er den Glauben nutzte als Mittel zum Zweck, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Um sich selbst, dass er da gut rauskam. Dass er zum Ziel kam mit seinem Leben. Das ist eigentlich, man könnte sagen, eine Warnung an uns. Religion braucht keinen Erlöser. Judas meinte, er braucht keinen Erlöser. Ich komme schon zu meinem Ziel. Ich habe meinen Plan. Ich sage Jesus, wo es lang geht. Ich werde Jesus an die Juden ausliefern und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Aber er hat die, so wie man so schön sagt, die Rechnung ohne den Wert gemacht. Ja? Es ist so gefährlich, wenn wir einfach dabei sind, alles miterleben, alles mitmachen. Angenommen, du hast keine innere Beziehung zu Jesus und es ist tragisch. Wir haben das hier in der Gemeinde auch schon erlebt. Leute, die jahrelang mit dabei waren und man meint, sie sind voll innerlich dabei und irgendwann gesagt haben, hey, eigentlich hat das noch nie mein Herz berührt und sind abgedüst. Ich kenne dein Herz nicht, Jesus kennt dein Herz. Jesus möchte nicht, dass du am Ende so ein Schicksal erlebst, wie Judas das erlebt hat. Das ist so tragisch. Aber das passiert dann, wenn du dein Programm fährst. Wenn der Glaube irgendwie noch mit dazugehört in dein Lebenskonzept. Wenn vielleicht sogar Jesus auch so ein Mittel zum Zweck ist, okay, der hilft mir dann, er kann mir ja dann meine Sünden wegnehmen, ja, wenn ich mich irgendwie schlecht fühle oder was auch immer. Judas hat den Glauben benutzt als Lendenschutz, als Mittel zum Zweck. Aber er ist nicht dem Anspruch Gottes nachgekommen. Und wenn das für einen Judas möglich war, der so nah war bei Jesus, 3 Jahre lang, dann ist es für jeden von uns möglich. Dann ist es für jeden von uns möglich. Und es liegt an uns, wie wir unser Konzept leben, ob wir das hier mitnehmen, vielleicht auch hier sitzen und sagen, okay, das gefällt mir nicht und da kommt nichts dran an mein Lebenskonzept, ich komme zu meinem Ziel. Dann benutzest du den Glauben als Mittel zum Zweck, dann bist du im Grunde genommen religiös, so wie Judas das war. Im Grunde genommen ist das unser Hauptproblem, wisst ihr, Jesus muss uns erlösen. Er muss uns erlösen von unserem eigenen Ich. Das betrifft dich, wenn du dir ganz unreligiös vorkommst, ja, dann hast du auch dein eigenes Erlösungskonzept. Ich brauche das alles nicht, das mit dem Jesus und so weiter. Das betrifft dich aber auch, wenn du an Gott glaubst und immer wieder in diese Falle der Religiosität hineintappst. Dann wirst du Schiffbruch erleiden. Und das sehen wir hier im Licht der Erlösung von Jesus. Ja? Also entweder du benutzt den Glauben als Mittel zum Zweck, um deine eigenen Ziele zu erreichen, wie hier bei Judas, oder, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, du versuchst besser und frommer als andere zu sein. Und das sehen wir hier beim Punkt 3, der da lautet, Gefahr Nummer 3, Überheblichkeit. Überheblichkeit. Was wir hier nicht haben im Lukas-Evangelium, Lukas bringt das ziemlich komprimiert, im Johannes könnt ihr das nachlesen, ab Johannes 13, die nächsten Kapitel, Jesus hat viel mit den Jüngern kommuniziert, wo sie da am Tisch waren. Lest das mal durch, das geht richtig lange, fängt mit der Fußwaschung an, das sage ich auch gleich noch was zu, aber Jesus hat viel ihnen zu sagen und er redet zu ihnen, er spricht in ihr Herz hinein und da war mit Sicherheit Leidenschaft drin, vor allen Dingen in diesem Blick, dass er nur noch kurz, das ist das letzte Mal, wo er die Möglichkeit hat, mit seinen Jüngern zu reden, denn danach wird er ans Kreuz gehen. Und während er so mit Leidenschaft den Jüngern das mitteilt, heißt es in Vers 24, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Das ist ein Hammer, oder? Klingt wie ein schlechter Witz. Vielleicht denken Sie, ja, Jesus hat halt eben auch realisiert, dass es hier Verräter und Versager unter uns gibt. Aber ich bin halt sein Buddy. Da gab es ja so ein paar Spezies, ja. Da gab es ja tatsächlich auch so einen kleinen inneren Kreis, die waren immer relativ nah bei Jesus. Vielleicht fühlten sie sich deshalb auch näher bei Jesus, vielleicht meinten sie auch, sie sind hier die, ja, so die Geliebten von Jesus, wobei manche Ausleger sagen, vielleicht brauchten sie besonders Schutz und Führung, weil sie vielleicht weiter weg waren. Da waren Johannes, waren Petrus, so dieser Inner Circle. Vielleicht sagt der eine, boah, ich habe aber sogar einen Toten auferweckt. Und der andere sagt, ich habe aber 4 Kranke zum Leben gebracht und keine Ahnung. Und dann sagt der eine, und zu mir hat er aber gesagt, oh, du bist der Fels, auf dich werde ich die Gemeinde bauen. Ich bin ja hier wohl der Erste. Im Vers 25 heißt es weiter, er besprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Also so funktioniert das in unserer Welt, ja? Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer als der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und immer noch sind ihre Füße wahrscheinlich noch ein bisschen nass, denn Jesus hat ihre Füße gewaschen. Das war ja auch so ein Ding, ja. Das machte man damals so. Wenn man in einen Raum reinkommt, dann werden die Füße gewaschen. Weil die Füße waren schmutzig und staubig und rochen vielleicht auch nicht gerade so gut. Und dann haben sie gedacht, Mensch, Jesus hat ja an alles gedacht, aber da fehlt doch jemand, der uns die Füße wäscht. Und dann haben sie sich alle so an der Tür rumgedrückt. Ja, keiner ist es. Und dann Jesus bindet sein Tuch um und wäscht ihnen die Füße. Das war ihnen mega peinlich gewesen. Und in Vers 28 heißt es, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich. Also eigentlich, man hat den Eindruck, er spricht ihnen ja da noch zu, ja, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen setzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Ja, warum sagt Jesus jetzt das? Jesus sagt das deshalb, wir müssen das im Zusammenhang lesen. Ja, sagt Jesus, ihr werdet eines Tages mit mir richten. Wir haben ja Offenbarung uns angeschaut, diese 12 Throne, die da stehen, wo vermutlich auch die 12 Apostel drauf sitzen werden. Das würde jetzt zu weit führen. Aber wisst ihr, das wussten sie schon vorher, dass sie eines Tages ja in seinem Reich, das hatte Jesus ihnen ja gesagt. Aber was ihnen nicht bewusst war, das, was Jesus hier vorher sagt, dieser Weg hin in die Herrlichkeit, in die Positionen, führt über Zerbruch, führt über Demut, führt über Leid. Und das ist wieder genau ein anderes Konzept wie Religion. Auch in unseren religiösen Gemeinschaften geht es oft darum, dass man sich hocharbeitet. Da werden Leute gelobt und gerühmt. Ja, da verkaufen irgendwelche Bestseller, Millionen von Büchern und CDs und alles. Das ist ja alles nicht verkehrt. Ja, aber wir kommen schnell in dieses Ding rein, dass wir meinen, man kann sich da irgendwie hocharbeiten. Versteht ihr? Und somit, denke ich, ist das Problem von Hochmut unterschwellig ganz stark vorhanden, auch in unseren religiösen Kreisen, auch der sogenannten Welt gegenüber. Das ist ein Vorwurf, der wurde früher häufig Christen gemacht. Ihr wollt ja immer besser sein. Ja, und ich kann mich auch an Evangelisationen erinnern, ich kann mich an Einsätze erinnern, wo wir auf der Straße waren und wo ich halt nicht so die richtige Einstellung hatte, wo ich gesagt habe, hey, ja, ich habe mich, also als Jugendlicher war ich mal so voll Feuer für Jesus, also das bin ich hoffentlich heute auch noch, ja, aber habe auf der Straße gestanden und habe da gesagt, Leute, müsst euch bekehren, sonst kommt ihr in die Hölle, ja. Und irgendwo fühlte man sich, ich meine, wir sind ja Gottes Elite hier, ja. Und das ging durch alle Zeiten hindurch. Die Gefahr ist bei allen. Vielleicht bei vielen bei euch noch nicht so, weil ihr noch nicht so lange im Glauben drin steht. Aber die Gefahr kommt. Schaut euch die Kirchengeschichte an. Die Kirchengeschichte ist eine tragische Geschichte von wahnsinnig viel Hochmut. Arroganz. Bis in die heutige Zeit. Auch heute noch, ja. Als wir mit der Bibelschule angefangen haben, dann haben sich so Leute für interessiert, dass erstes gefragt wird, was bin ich denn dann, wenn ich fertig bin? Das ist so wichtig geworden, auch in vielen christlichen Kreisen. Was bin ich denn dann? Was habe ich denn dann? die Reich-Gottes-Philosophie in Philipper 2 steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch empfunden. Erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, um ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Ich glaube, wir merken das manchmal gar nicht so richtig, wie überheblich wir sind im Beruf, im Alltag, in der Familie, in der Gemeinde. Eigentlich ist jeder Streit, den wir haben, vielleicht zu Hause oder Auseinandersetzung, ist ein Stück weit auch ein Zeichen von Überheblichkeit. Wir müssen hier uns selbst prüfen, wir müssen hier schauen, wo sind wir. Wir können schnell über die Jünger schimpfen und ich kapiere es ehrlich gesagt auch nicht, wie die in angesichts dieser Stunde da darüber streiten können, wer von ihnen der Größte ist. Aber wisst ihr was? Ich bin überzeugt davon, wir haben diese menschlichen Dinge in der Passion Christi drin, dass sie uns einen Spiegel vor Augen führen oder wie so ein Warnschild vor Augen führen. Passt auf. Umso je religiöser ihr seid, je mehr ihr euch auf eure eigene Sache verlasst, die ihr tut, die ihr macht, umso weiter weg werdet ihr sein von dem, was Jesus will, was Jesus ist. Sie hockten zusammen mit Jesus am Tisch. Es muss schlimm gewesen sein für Jesus. Jesus hat diesen Leidensweg vor sich, Jesus hat alles reingegeben in diese Jünger und die kloppen sich da untereinander, wer der Größte ist. Und ich glaube, das Schlimmste für Jesus ist, wenn er, der dieses Erlösungswerk, das hat er ja vor 2000 Jahren getan, aber für Gott gibt es keine Zeiten, es ist für ihn, als hängt er jetzt am Kreuz und erlöst uns. Ja? Für ihn gibt es nichts Schlimmeres, wenn das Schlimmste für uns ist, dass wir um unseren Ruf besorgt sind. Und ihn nicht mehr sehen. Auch als Gemeinde, als City Chapel. Ja, dass wir hier unser Programm nachlaufen. Wir müssen uns immer die Frage, auch als Älteste, als Gemeindeleitung, wie viel sind wir um das Ganze drumherum besorgt und wie viel sind wir um Jesus besorgt? Obwohl wir vielleicht nah bei Jesus sind, mit ihm am Tisch sitzen. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir dann mal eine Extra-Lektion bekommen, wie unser Freund Petrus hier. Der Herr sprach zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er wurde tatsächlich der Führer der Gemeinde. Aber der Weg dahin sah anders aus, als sich Petrus das vorgestellt hat. Ich, der große Petrus. Das ist schon ein Hammer. Für den Petrus war das eine ziemliche Demütigung, wo er gerade eben noch gesagt hat, hey, ich bin ja eigentlich hier der Fels. Ja? Und der war mit Sicherheit einer der Wortführer da in diesem Streit gewesen. Und Jesus sagt, wenn du dann irgendwann mal wieder zurück, back on track, zurück auf der Spur bist, ja, dann stärke deine Brüder. In Vers 33 heißt es, Petrus sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sagte ihm, ich sagte Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das war eine Majestätsbeleidigung für den Petrus. Ja? Wie stand er da vor seinen Mitjüngern? Menschenfurcht. Das sind wir wieder bei Punkt 1. In Markus 15, Vers 31 ergänzt er noch, er sprach nachdrücklich, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle anderen, ist klar, die müssen natürlich auch in das gleiche Rohr rein blasen. Ja? Als ich während meiner theologischen Ausbildung den Eindruck hatte, dass Gott mich als in der Gemeindegründung gebrauchen möchte, als Gemeindeleiter gebrauchen möchte, da hatte ich mir den Weg ähnlich ausgemalt wie Petrus. Ich fand mich schon doch relativ reif und geistlich. Ja? Ich war ja schon vorher in der Mission gewesen. Die anderen in der Bibelschule, die kamen ja gerade da von Schule und so. Ich meine, ich hatte ja schon echt Erfahrung gehabt. Ich wurde dann auch gerade zum Klassenspeaker, da zum Klassensprecher erwählt und so. Ja? Und ich kann mir vorstellen, Jesus hat da gestanden und gedacht, Roland, Roland, du musst noch viele Kohlen schaufeln im Keller, ja? bevor du da mal, ja, du wirst eines Tages eine Gemeinde leiten, aber du wirst noch viele, viele Kohlenschaufeln im Keller. Das ist so wichtig. Dieser Weg, und das ist wichtig, gehen wir dann einfach, und dann kommen wir jetzt wieder zum zweiten Punkt, dass wir einfach sagen, nein, ich gehe mein Ding, ja, Mittel zum Zweck, und ich werde nicht zulassen, dass irgendwas passiert, was ich nicht einordnen kann. Und so schnell sagen wir, warum Gott lässt du das zu? Warum Gott machst du das? Wisst ihr, warum Gott das Leid zulässt vielleicht in unserem Leben? Damit wir so werden, wie Jesus das haben möchte, damit wir Nachfolger Jesus sind. Damit wir nicht überheblich sind. Damit wir nicht religiös werden. Das ist der ganze Punkt. Ich bin dankbar über jede einzelne Erfahrung, die Sarah und ich gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Ja, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt so ein paar Situationen, ja, unser erstes Jahr, das war nicht so prickelnd. Das würde ich vielleicht jetzt anders aussuchen, waren wir in so einem Gemeindedienst drin. Das war nicht so einfach, aber letztendlich waren das einfach Erfahrungen, die einen auch demütig gemacht haben. Also ich jetzt nicht hier stehen kann, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht irgendwann mal da stehen und ein Buch schreiben, so habe ich die City Chapel gegründet. Ja? Sondern es soll, die Ehre soll Gott gehören. Aber wisst ihr, es ist wichtig, sich bereit zu machen auf diesen Weg. Und Jesus sagt, dieser Weg hin in Leitungsfunktion geht nur über das Dienen, so dass wir später, wenn wir in verantwortungsvollen Positionen vielleicht drin sind, uns nichts auf uns selbst einbilden, sondern alleine auf Jesus. Das ist der Weg. Sonst werden wir religiös. Sonst bin ich hier ein religiöser Humphli-Bumphli, ja, der vielleicht noch irgendwelche Titel hat und irgendwas erzählt aus der Kiste, ja, und es kommt nichts rüber, das merkst du. Du merkst, ob du einen religiösen Vortrag hörst oder ob du jemanden hörst, dessen Herz für Jesus brennt. Deshalb hier, das ist das Konzept, das entgegengesetzte Konzept, das Konzept in der Welt und das Konzept von Religionen sozusagen ist, die Könige der Nation herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Das waren noch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, mit denen hatte Jesus zu kämpfen gehabt. Und dann heißt es, ihr aber nicht so, ihr habt ein anderes Konzept, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Das ist es. Und am Ende, bitte versteht mich jetzt richtig, auch wenn wir hier mal diese Kollegen hier alle angesprochen haben. Es geht nicht darum, mit Fingern auf diese Leute zu zeigen, sondern letztendlich zeigen diese Leute oder diese Finger, die zeigen letztendlich auf uns, ja. Jesus möchte, dass wenn wir meinen, wir schaffen diese Dinge ohne Erlöser, er möchte uns dahin zurückbringen, dass wir demütig werden und sagen, Jesus, ich brauche dich jeden Tag neu. Ich kann eigentlich mein Leben gar nicht führen. Ich habe neulich was weitergegeben, Sarah und ich haben während dem Urlaub eine Predigt gehört von einem mittlerweile 80-jährigen Pastor aus der Schweiz, der hat uns damals sozusagen gementort, ja, am Anfang unseres Dienstes, und der hat zu Ältesten gesprochen und hat gesagt, wir müssen als Gemeindeleiter erkennen, wir können die Gemeinde nicht führen. Wir können die Gemeinde nicht führen. Wir brauchen Jesus. Er ist der Einzige, der die Gemeinde führen kann. Nur durch seine Kraft geht das, nur durch seine Weisheit geht das. Sobald wir dann an den Punkt kommen, sagen, wir haben das in der Hand. Natürlich gibt es Konzepte und Strukturen und Dinge, über die wir uns Gedanken machen. Aber das muss der erste wichtige Punkt sein. Und das ist eigentlich die ganze Message da. Und dann kommen wir dahin und dann sehen wir die Passion Christi Teil 1. Wir brauchen diesen Erlöser. Und je länger wir unterwegs sind, je länger wir als Christen unterwegs sind, umso mehr, je länger ich Pastor bin, umso mehr muss ich dahin kommen und sehen, aufpassen, wo bin ich nur noch religiös? Wo gucke ich darauf, was Menschen von mir denken? Punkt 1, ja? Oder wo tue ich einfach, benutze ich die City Chapel dazu, zum Mittel, zum Zweck, um mir eine Bühne zu schaffen oder um mein Konzept zu gehen? Und drittens mal, diesen Punkt hier mit den Jüngern. Wo bin ich überheblich? Wo bilde ich mir auf meinen Dienst was ein? Und diese Frage stellen wir uns alle. Und das ist das Entscheidende. So, genau wie Jesus hier mit seinen Jüngern kommuniziert, versucht er uns das jetzt zu sagen. Wir sitzen jetzt alle an einem Tisch sozusagen. Überlegt euch das mal. Versucht mal, schließ einfach mal die Augen vielleicht. Du hockst jetzt hier und du wirst jetzt mit Jesus am Tisch sitzen. Und Jesus gibt dir diese Botschaft weiter. Und er möchte dir klar machen. Weißt du, du sitzt jetzt mit mir am Tisch. Aber es reicht nicht, mit mir am Tisch zu sitzen. Es ist wichtig, dass du deine Lauscher aufmachst. Es ist wichtig, dass du deine Ohren auf Empfang stellst und dass wir so gemeinsam vorwärts gehen. Wir kommen jetzt zu den eigentlichen Versen zum Abendmahl. Und ich bitte die Leute, die Abendmahl austeilen, vielleicht schon mal sich langsam auf den Weg zu machen. Das ist jetzt ein bisschen ein Spannungsfeld, weil ihr kriegt jetzt die letzten Sätze gar nicht mehr mit. Im Hauskreis haben alle Hauskreisteilnehmer die Aufgabe, jetzt ihren Hauskreisleitern da dann zu erzählen, was ich noch erzählt habe. Seine Erlösung für dich, das ist das Entscheidende. Und wir lesen diese Verse, Vers 7, unter diesem Eindruck, ja, und ich wünsche mir, dass wir uns jetzt einfach auch selbst darunter stellen. Judas hat die Frage gestellt an Jesus, bin ich's? Ich fand die Frage klasse. Wenn die Frage aus einem echten, bußfertigen Herzen gekommen wäre, wäre das toll gewesen. Bin ich's? Und das wäre die Möglichkeit gewesen, zurückzukommen. Und wenn, vielleicht fragst du dich auch, bin ich's? Bin ich irgendwie schief gewickelt? Und Jesus liebt das, wenn wir so zu ihm kommen. Jesus liebt das, wie so ein Petrus, der hier noch sagt, großmotzig, das kann gar nicht sein, ich werde Jesus nie verleugnen. Und ein paar Stunden später weint er bitterlich, als dieser Hahngockel da kräht. Übrigens, zu dieser Zeit durfte kein Hahn schreien, habe ich mir sagen lassen, zum Passa. Die kriegten alle irgendwie den Mund verbunden, ja, also damit das Passa nicht gestört wurde. Ja, aber da kräht plötzlich so ein Hahn. Und er weint bitterlich. Und mein Wunsch ist, dieses Mahl, dieses Abendmahl, es darf so etwas sein, wo wir zurückkommen zu Jesus. Darum hat uns, das kann ja jetzt auch wieder so ein religiöser Akt sein. Das Abendmahl ist oft ein religiöser Akt. Nein, es ist kein religiöser Akt in der Grundbedeutung. Es ist etwas, was ich schmecken kann, was ich aufnehmen kann, wo ich sagen kann, Jesus, genauso wie ich jetzt diese Elemente zu mir nehme, genauso aktiv soll meine Beziehung zu dir wieder sein. Und ich lese diese Verse vor. Es heißt im Vers 7, es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahmahl, das wir essen können. Und ich überspringe jetzt einfach mal diese Verse. Oh nee, Moment. Zurück. Und zwar, guck mal, ob du auf der PowerPoint Vers 14 findest. Da heißt es in Vers 14, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns zu haben, jetzt im Moment. Obwohl unsere Motive manchmal nicht rein sind. Jesus sehnt sich danach, die Möglichkeit zu haben, wieder das Motiv reinzumachen. Ja? Denn ich sage euch, dass ich gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes, sprich das Ende der Welt. Dann wird er es mit uns, dann werden wir bei ihm sein, ja, in Gottes neuer Welt. Und er nahm ein Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot und dankte und brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das ich für euch vergossen habe. Hört ihr, das ist genau das. Das Passahlamm steht für Jesus. So wie das Lamm im Alten Testament für Jesus Christus stand, so steht das Brot hier beim Passa für seinen Leib, den er für uns hingegeben hat. Der Wein für das Blut, um uns zu erlösen. Um uns zu erlösen, um mich zu erlösen von meiner Gottlosigkeit. Ja, die kommt auch in das Leben eines Pastors rein. Gottlosigkeit, um mich zu erlösen. Und deswegen darf ich dieses Mal wieder neu nehmen und sagen, Jesus, ich möchte nahe bei dir sein, um mich zu erlösen von meinem Egoismus, wo ich den Glaube benutze als Mittel zum Zweck. Und wenn es mir mal schlecht geht, und das ist oft ein Zeichen dafür, sobald es mir schlecht geht und ich sage, Gott, warum lässt du das zu? Das zeigt was, da stimmt was nicht in meiner Beziehung mit Jesus. Das ist höchste Eisenbahn, zurückzukommen an seinen Tisch und die Vergebung anzunehmen und mich zu erlösen von meiner Überheblichkeit und von meiner Arroganz, von meinem Egoismus. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wir brauchen das immer wieder neu. Vielleicht könnt ihr als Worship-Team kommen und ich möchte euch einladen, gemeinsam jetzt dieses Mahl zu nehmen. Wir werden das jetzt ein bisschen anders machen wie sonst. Die Elemente, die werden jetzt verteilt. Und dieses Mahl ist für alle Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben. Wenn du überführt worden bist von etwas, dann bring es einfach Jesus. Bekenne ihm das. Wenn du merkst, boah, eigentlich ist das ganze Ding hier, ich habe immer gedacht, das ist einfach nur Religion und ist nämlich noch das Abendmahl, das gehört ja auch irgendwie dazu, dann hast du die Möglichkeit, Jesus in dein Leben einzuladen. Einfach zu sagen, Jesus, eigentlich habe ich bis jetzt mein Konzept, meine Ideen gehabt oder habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Und ich habe gedacht, das mit dem Glauben, das ist nur so eine tote Religion. Ja, Religion ist tot. Aber Jesus möchte in dein Leben kommen. Genauso wie dieses Mahl, wie wir das essen. Und wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünde. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Danke, dass du für mich gestorben bist, für mich auferstanden bist, dass du das Lamm bist, was meine Schuld getragen hat. Ich möchte dir von nun an nachfolgen. Wenn du das von Herzen sagen kannst, bist du eingeladen, dieses Mal mit teilzunehmen.